Nicht der Diktator, nicht der Status quo selbst übt seine Macht in alle Verästelungen der Gesellschaft hinein aus, sondern alle Menschen, die ihn aktiv unterstützen oder zumindest nach seinen Regeln mitspielen. Will man nun etwas daran verändern, sieht man sich zunächst unüberwindbar scheinenden Säulen aus Ablehnung und Indifferenz gegenüber. In Wahrheit aber ist diese Struktur die größte Chance, die Protest hat. Einen Menschen nach dem anderen aus möglichst vielen verschiedenen Säulen gilt es zu überzeugen. Und sollte das nicht gelingen, so müssen die moralischen und/oder sozialen sowie ökonomischen Kosten für diese Menschen im Falle eines Systemerhalts so lange erhöht werden, bis es für sie günstiger erscheint, auf die Forderungen einer Bewegung umzuschwenken. Genau hier treffen sich die beiden so weit voneinander entfernten Beispiele der amerikanischen LGBTQI-Bewegung und der serbischen Bewegung OTPOR. Beide arbeiteten über Jahre gezielt daran, die Kosten für immer mehr Menschen zu erhöhen, während sie ein attraktives Angebot für die anderen aufbauten. Strategisch gingen sie eine Säule der Gesellschaft nach der anderen an, bis das Wir der Gruppe, die überzeugt war, den Wandel erwirken zu können, groß und in den einzelnen Säulen mächtig genug war. Für die große Zahl derer, die unentschlossen oder lange indifferent zwischen ihnen und dem Status quo standen, war es an dem Punkt schlicht nützlicher, umzufallen, sprich, sich ebenfalls für den Wandel zu entscheiden. Sicher sind die Repressionen in einer Autokratie härter und gefährlicher als die Bequemlichkeit und der Opportunismus, die in Demokratien wirken, dennoch kann mangelnde Selbstwirksamkeit genauso lähmend sein wie Unterdrückung. Auch in Demokratien ist es folglich meist ein langer Weg durch die Säulen, bis der Status quo überwunden werden kann. Die LGBTQI-Bewegung in den USA arbeitete dabei zunächst vor allem auf einer juristischen Ebene. Immer und immer wieder klagte man für eine Gleichbehandlung vor dem Gesetz, bis zu den obersten Gerichten der einzelnen Bundesstaaten. Immer und immer wieder wurde man abgewiesen, was manche Befürworter wie den Bürgermeister von San Francisco, Gavin Newsom, 2004 nicht davon abhielt, gegen kalifornisches Gesetz gleichgeschlechtliche Paare zu trauen, ähnlich wie vereinzelte Pfarrer es taten. Große Demonstrationen in Washington in den Jahren 2000 und 2009 änderten jedoch nichts. Erste Erfolge wie Anerkennungen in Hawaii und Vermont wurden später zurückgenommen. Dennoch sorgte der hartnäckige Kampf dauerhaft für eine tiefer liegende Veränderung. Natürlich verloren wir Fälle, sagt Aktivist Andrew Sullivan, aber diese fachten eine immer breitere gesellschaftliche Diskussion an. Je mehr das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe auf die Agenda kam, desto mehr Menschen in mehr Säulen der Gesellschaft sahen ein, dass hier eine große Ungerechtigkeit herrschte, bis schließlich entscheidende Säulen ins Wanken gerieten und umfielen. Angefangen mit der bis dato stark heteronormativ geprägten Unterhaltungsindustrie in Person von Moderatorin Ellen DeGeneres, die 1997 als erste prominente Figur ihr Coming-out nutzte, um andere anzuspornen und für Ehegerechtigkeit zu streiten. Progressive AnwältInnen brachten ihrerseits schon in den 1990er Jahren die größte amerikanische Juristenvereinigung dazu, die Freiheit zur Ehe zu verteidigen. Eine weitere wichtige Säule waren laut Engler & Engler die ExpertInnen zu Elternschaft und Kindswohl, die das konservative Vorurteil, gleichgeschlechtliche Eltern seien schlecht für Kinder, widerlegten. Und zumindest in den liberaleren Kirchen akzeptierte man schließlich offen schwule Funktionäre. Mehr und mehr Menschen bekannten sich im Privaten dazu, queer zu sein, und so wurde die Kontroverse vom Aktivistischen immer mehr ins Private getragen. Im Jahr 2011 war zum ersten Mal eine Mehrheit der Bevölkerung für die gleichgeschlechtliche Ehe. Und plötzlich fielen die Säulen wie Dominosteine.